Micro Europa.
Sounds
moderne, fiche,
terrific.
Micro Europa.
Sounds
comme moi,
comme eu,
like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Schaffer, schaffer Häusle bauen. Diesen schwäbischen Spruch kennt fast jeder. Doch was steckt dahinter? Ist die Arbeit und der damit verbundene Kapitalismus und die Gewinnmaximierung der Mittelpunkt unseres Lebens?
Mit dieser Frage wollen wir uns heute beschäftigen. Kapitalismus als Religion. Wir, 5 Studenten der Universität Tübingen, haben uns zusammengesetzt, um Antworten zu finden. Mein Name ist Emma Wolf.
Und mein Name ist Marisa Lee. Der Geist des Kapitalismus hat sich inzwischen in alle Bereiche des Lebens vorgearbeitet. Manche leben ihn mehr aus, manche weniger. Ein Beispiel? Die Religion. Gebete und Wünsche, die an Gott gerichtet werden, haben sich teilweise verändert. Es entsteht eine neue Religion, ein neues Gottesbild. Der Gott des Kapitalismus, von dem sich manche geplagten Seelen Rettung erhoffen.
1970 erschien das Lied Mercedes-Benz von der US-amerikanischen Funk- und Blues-Sängerin Janis Joplin.
Auch sie hat damals schon ein Gebet an den Gott des Kapitalismus gerichtet.
I'd like to do a song of great social and political import. It goes like this. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing $4 is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz. That's it.
Kapitalismus.
Was ist das eigentlich?
Ein System.
Eine Überzeugung.
Ein Irrweg.
Ein Glaube.
So wie es aussieht, ist die Antwort darauf nicht ganz einfach.
Oder eindeutig.
Ich habe mit dem Realschullehrer für Gemeinschaftskunde und Geschichte, Holger Schlotz, über Kapitalismus gesprochen und ihm dabei eine der wichtigsten Fragen gestellt. Was ist Kapitalismus?
Marktwirtschaft, wobei es darum geht, möglichst viel Geld anzusammeln. Durch die Globalisierung hat sich da ein bisschen was verändert. Es kam zum Raubtierkapitalismus. Und von der unsichtbaren Hand nach Adam Smith ist eigentlich nichts mehr vorhanden. Dabei ging es eigentlich darum, dass der Markt ein perfektes System ist, mit Angebot und Nachfrage. Nur durch das Geld, durch die Anhäufung von Geld, hat sich das verändert und ja, es kommt halt zu zerstörerischen Auswirkungen, wenn man dem Markt keine Grenzen setzt. Und das ist heute eigentlich der Kapitalismus.
Würden Sie sagen, dass Kapitalismus das einzig wahre System ist?
Da die Marktwirtschaft ja eigentlich perfekt funktioniert, also Angebot und Nachfrage, das trifft eigentlich immer aufeinander und es entwickelt sich ein perfekter Markt. Allerdings braucht man da sehr enge Grenzen und dazu braucht man auch einen starken Staat, der dafür sorgt, dass diese Grenzen auch eingehalten werden. Weil ansonsten kommt es zu schlimmen Auswirkungen für die Umwelt, für den Menschen, also zum Beispiel Umweltverschmutzung mit Giftstoffen oder sonst irgendwas oder wie man in Asien sieht, Abholzung des Regenwaldes oder in Südamerika oder auch zu sozialen Ungerechtigkeiten bis hin zu Ausbeutung und moderner Sklaverei. Wenn der Staat oder auch Staatenbünde keine Grenzen setzen, dann passiert das halt.
Wie könnte man den Kapitalismus Ihrer Meinung nach verbessern?
Eine Möglichkeit wäre, um wieder zurückzukommen auf das System der unsichtbaren Hand von Adam Smith, einfach das Geld mal wegnehmen wäre eine Möglichkeit, damit man den Waren wieder ihren wirklichen Wert zuspricht. Also ein Produkt hat einen bestimmten Wert und wenn man dieses Produkt unbedingt haben will, dann muss man eigentlich auch den richtigen Wert entgegenbringen. Dazu braucht man natürlich aber auch einen gewissen Grad an Bildung. Und deswegen ist Bildung eigentlich der Schlüssel zu einem funktionierenden Markt, zu einem funktionierenden Kapitalismus.
Was müsste dann genau bei der Bildung beachtet werden?
Bildung ist auf der ganzen Welt notwendig. Also wir müssen nicht nur hier in Deutschland danach gucken, sondern wirklich auch weltweit gucken, dass sich die Staaten entwickeln können. Und da ist Bildung der Schlüssel dazu. Aber auch für uns gilt, je besser die Bildung und je mehr wir in Bildung investieren und der Bildung auch den richtigen Wert zumessen, braucht man mehr Lehrer, bessere Schulen, bessere Ausstattung von Schulen und so weiter.
Können Sie noch an einem Beispiel aufzeigen, was sich ändern müsste?
Nehmen wir das Beispiel Milch. Wie kann es sein, dass ein Liter Milch weit weniger als 1 Euro kostet? Zum Beispiel bei Aldi bis zu 60 Cent. Und ein Liter Hafermilch oder Sojamilch kostet teilweise über 2 Euro. Wobei bei Milch verschiedene, vom Bauer über die Molkereien und die Lebensmittelhändler, eigentlich viel mehr Leute daran beteiligt sind als an der Herstellung von Hafermilch. Und es ist ein hochwertiges Lebensmittel. Wie kann das so billig sein? Und da steckt eben kein richtiger Wert dahinter. Das grenzt an Ausbeutung von Bauern und das müsste sich dringend ändern. Da sind ja auch nur 7% Mehrwertsteuer drauf und auf Hafermilch zum Beispiel 19%.
Zum Abschluss, wird sich Ihrer Meinung nach das System des Kapitalismus in den nächsten Jahren verbessern oder verschlechtern?
Den Tiefpunkt des Raubtierkapitalismus haben wir hinter uns. Es wird sich verbessern. Es entsteht langsam ein Bewusstsein für die Umwelt, für unsere Erde. Die Entwicklungsländer haben sich immer mehr verbessert. Natürlich gibt es noch viel zu tun, aber durch das sich verbreitende Bewusstsein für Umweltthemen, für Bionahrungsmittel, für soziale Gerechtigkeit wird sich das in den nächsten Jahren immer weiter verbessern.
Es ist also, wie bei so vielen Dingen, wichtig, Grenzen zu setzen und sie einzuhalten.
Ein sehr ernstes Thema, wenn man die möglichen Folgen ohne Grenzen betrachtet.
Fast so ernst wie Ice Cubes Gesichtsausdruck.
Oder wie die erste Single auf seinem neuesten Album. Arrest the President, der eindeutige Titel der Single, zielt mit dem Erscheinungsdatum 2018 eindeutig auf Trump, gehört aber eher zu den unbekannteren Liedern.
Kein Wunder, das ganze Album ist schließlich umstritten.
Es ist ja auch ein Hip-Hop-Rap-Album, davon sind die meisten umstritten.
Das hält uns jedoch nicht auf, den Song hier laufen zu lassen. When I dropped the mic, it hit the floor like Thor. That's right. Can't pick it up no more. Don't even try. Y'all know what it is. Y'all know what it was. Y'all know what it shall be. Get smart for the shit start. Before it get dark. Before they hit you with the pitchfork. Better crip walk. This is real talk. Smoke push and push. Then we peel off. Niggas still rolling with the wheels off. Always looking out for the crisscross. I'm a bigger boss than Rick Ross. Always winning, nigga get lost. It's the warlord, bring the voodoo. When I bail through, it's crazy like Bellevue. What they tell you, leave that boy alone. Like Home Alone, yeah. Fuck a skull and bone. Arrest the president, you got the evidence. That nigga is Russian intelligence. When it rains, it pours. Did you know the new white was orange? Boy, you're showing your horns. They trying to replace my halo with thorns. You so basic with your vape stick. Let's go ape shit in the matrix. Arrest the president, arrest the president, arrest the president. You got the evidence. Arrest the president, arrest the president, arrest the president. You got the evidence. I took back my ice and all black tonight. That's right, some niggas gotta sacrifice. Not a criminal, no, I'm a seminal. Yeah. I was free once, now I'm clinical. You so technical, this was Mexico. Now everywhere I go is owned by Texaco. Fuck them and the rest of you. Yeah. I turn a fruit into a vegetable. I'ma roll with the aliens. Man, fuck these homo sapiens. They don't really wanna make friends. All they want is a Mercedes Benz. All they want is they dividends and decibels. Fuck these citizens. They'll treat us like hooligans. Throw him in, they don't care what school he in. These people don't play fair. It ain't even fair at the state fair. Give a young nigga gray hair. That's why I'm here. Make your ass lay there. Punk, you better stay there. Close your fucking eyes like it's daycare.
make myself clearer than Shakespeare. I'm here to take money, even fake hair. So desperate is what I'm left with. For the record, you affected who you elected. It's so septic, so full of shit, I can't accept it. Arrest the president, arrest the president, arrest the president. You got the evidence. Arrest the president, arrest the president, arrest the president. You got the evidence. Arrest the president, arrest the president, arrest the president. You got the evidence. Arrest the president, arrest the president, arrest the president. You got the evidence. I reside on the west side. I murder with my third eye. Niggas so fly, get a bird's eye. I make them scream bloody murder. Let's meet at the White House. Run in and turn the lights out. Man, they treat it like a trap house. Yeah. These motherfuckers never take the trash out. Damn. They just cash out and mash out. Nigga, take your drugs and pass out. Niggas love to go that fast route. Yeah. I see you when your black ass get out. Homie, you play too much. Yeah. Why these devils, they doing way too much. Why? Most of them won't say too much. Why they steady planning, God knows what. God knows what. That's why I roll with the real ones. Real ones trying to reach millions. Real ones trying to make billions. Real ones dressed like civilians. Arrest the president. Arrest the president. Arrest the president. You got the evidence. Arrest the president. Arrest the president. Arrest the president. You got the evidence.
Übrigens, schicker Pulli.
Danke, der ist neu.
Wie oft kaufst du denn neue Klamotten?
Nicht so oft. Hauptsächlich jedes Vierteljahr, damit ich weiß, was gerade Mode ist. Und du?
Auch nicht oft. Und wenn, dann meistens Secondhand. Man muss ja nicht immer alles neu kaufen. Es gibt schon genug Klamotten auf der Welt.
Da hast du wahrscheinlich recht. Aber das hindert die meisten Menschen trotzdem nicht daran, sich neue Sachen zu kaufen. Ich meine, warst du mal Samstagnachmittag Klamotten kaufen? Schrecklich.
Stimmt. Allerdings sind die Secondhand-Läden in letzter Zeit auch gut besucht.
Deswegen haben wir, natürlich samstagnachmittags, in Tübingen mal nachgefragt, wie oft sich die Leute neue Klamotten kaufen.
Und vor allem, wo?
Wie oft kaufe ich neue Klamotten? So ungefähr alle 4 Monate in Osnabrück.
Ich kaufe ungefähr 2-mal pro Jahr Kleidung ein, also 1-mal pro Halbjahr. Meistens sogar eher Secondhand oder in Vintage-Läden oder bei Zara, das ist mein Guilty Pleasure.
Gar nicht und 7-mal. Flohmarkt im Sommer, Secondhand-Läden und halt so die Basic-Sachen dann eigentlich so bei H&M und so. Also manche Monate gar nicht und dann manchmal, wenn ich halt wieder Sachen brauche, dann irgendwie 2-4 Mal im Monat so.
Alle paar Monate und Hosen meist irgendwie so P&C, sowas in die Richtung und T-Shirts und sowas eigentlich immer auf Konzerten oder irgendwelche Band-Shirts online.
10 Jahre lang. Die Jacke ist 5 Jahre alt und alles andere nähe ich mir selber.
Also entweder gehe ich im Secondhand-Laden, Thrift shoppen oder bei H&M. Und dann kriege ich das geschenkt auch oft.
Denn bei mir ist es meistens immer Zara und Bershka. Ja, ansonsten irgendwo.
Jede 2 Wochen, so jeden Monat kaufe für die Tochter, für die Enkel.
Ja, jedes Wochenende. H&M und die Zinser.
Also ein paar Monate mal. Und in Metzingen sind wir oft im Outlet-Center, weil wir sind von Bad Urach.
1-mal im Jahr bei Amazon.
Hast du gehört? Die eine Frau näht ihre Klamotten sogar selber.
Sachen selber zu machen, finde ich generell super.
Kennst du das Lied Silence von The Navy Blue Project, Feat. Konstantinidis Stravos?
Nicht, dass ich wüsste.
Kannst du auch gar nicht. Es ist nämlich von einem Kumpel unseres Kommilitonen Alex Mauch.
Na dann, spiel mal los.
A hummingbird, a hummingbird.
Mittlerweile kann man ja echt alles kaufen.
Du meinst wohl eher, man muss?
Gut, da hast du auch wieder recht.
Wäre es nicht sinnvoller, Grundbedürfnisse frei für jeden zu machen?
Da kommt das Problem mit dem Wert, den jedes Produkt besitzt oder zumindest besitzen sollte.
Ja, aber andererseits sind manche Dinge zurzeit total überteuert und übersteigen ihren eigentlichen Wert bei weitem, so wie bei Apple oder gewissen Kleidungsmarken.
Oder Wohnraum. Ich fand es zum Beispiel total schwer, in Tübingen ein preiswertes Zimmer zu finden, als ich angefangen habe zu studieren.
Dabei sollte ein sicheres Zuhause auch zu den Grundrechten gehören.
Unser Kommilitone Gopa Lichtenberger hat sich mit den Besetzerinnen des Hauses in der Tübinger Gartenstraße unterhalten. Als erstes wollte er wissen, was ist die Gartensia?
Die Gartensia ist ein besetztes Haus seit Juli 2019, seit dem 19. Juli. Und wir sind ein, mittlerweile sowas wie ein Wohnprojekt.
Ja, aber auch Freiraum und Veranstaltungsfläche für sämtliche Veranstaltungen. Also wir haben auch Konzerte, wir haben politische Vorträge.
Die Gartenstraße 7 ist ein leerstehendes Haus, das seit 20 Jahren nicht genutzt wurde. Davor war das so ein Porzellanladen und da gab es Leute, die haben sich darüber geärgert, dass das jetzt 20 Jahre leer steht und haben gesagt, aus diesem Haus machen wir die Gartensia. Darum hat man es besetzt und hier jetzt Wohnraum, Veranstaltungsraum geschaffen und ein Café eröffnet.
Wie wurde besetzt?
Also die klassische Antwort ist, die Tür war auf und dann sind wir halt so reinspaziert und ich glaube, am Anfang haben die Leute gar nicht gedacht, dass es so lange dauern würde, aber nach ein paar Tagen war dann klar, okay, es wird nicht geräumt und so und dann haben sich halt die Strukturen langsam so entwickelt, verschiedene Arbeitskreise, Hauskaufarbeitskreis, Kaffeearbeitskreis und so weiter und so fort. Ja, hier musste erstmal ordentlich aufgeräumt und geputzt werden, bevor hier so ein bisschen sowas wie ein Alltag entstehen konnte. Das hat ein paar Tage gedauert.
Dieses Haus war um die 20 Jahre leerstehend. Wie gut ist es jetzt besetzt?
Also das ist voll schwierig zu sagen, wie voll, weil also manchmal haben wir Full House, manchmal sind voll wenig Leute da. Es wechselt halt auch ständig irgendwie. Ich meine, wir haben auch ab und zu mal irgendwelche Zimmermänner oder keine Ahnung was, die halt irgendwie auf Wanderschaft sind oder halt irgendwie für kurze Zeit vorbeikommen. Ja, wir haben Leute, die pennen hier, aber gehen nicht ins Plenum. Wir haben Leute, die kommen jeden Tag vorbei und machen voll viel hier, aber pennen nicht hier und so. Also es wechselt die ganze Zeit.
Was sagt ihr zum Thema Wohnen und Miete?
Der erste Schritt wäre, glaube ich, erstmal, dass irgendwie zum Beispiel Studis, die nach Tübingen kommen, irgendwie eine Bude unter 400 Euro finden und sowas, weil die Preise einfach gar nicht klar gehen.
Also ich empfinde Wohnen oder Wohnraum als Menschenrecht. Es sollte eigentlich keiner auf der Straße sitzen müssen oder irgendwie Sorgen haben, dass er wegen seiner Miete gerade so über die Runden kommt. Also ich glaube, wir sind jetzt mittlerweile bei über 50%, die in Miete fließen vom Einkommen. Und das ist halt schon heftig, wenn man sich das so überlegt, dass man halt für sowas Grundlegendes halt so viel Geld abdrücken muss. Und Miete sollte halt schon irgendwie so Instandhaltungskosten, laufende Kosten und halt so ein bisschen noch was abdecken, so zur Seite legen, falls irgendwie mal was passiert oder so.
Also ich meine, wie viele Leute haben irgendwie gar kein Leben mehr und so zwei Nebenjobs, um sich halt irgendwie so durchzubringen? Da bleibt ja echt gar keine Zeit mehr.
Was habt ihr gerade im Programm und wie kann mitgemacht werden?
Es gibt so ein paar durchgehende Veranstaltungen. Also es gibt jeden Dienstag rebellisches Singen, es gibt Mittwoch Swim Defend Rojava Stammtisch und Doppelkopf. Wir gehen donnerstags immer Lebensmittel retten zum Beispiel und freitags kochen wir zusammen oder so. Also wir haben wöchentlich eigentlich Programm auf jeden Fall und dann gibt es halt immer so Special-Sachen oder neue Sachen, die wir uns ausdenken. Und an sich sind auch alle eingeladen, die eine Idee haben, wie was sie mit anderen gern teilen wollen, wie eine coole Fähigkeit oder kann man immer kommen und irgendwie sich einbringen.
Ja, was es auch immer mal wieder gibt, sind so politische Vortrags- und Diskussionsrunden zu sehr interessanten Themen. Und da lohnt sich's auch auf jeden Fall, vorbeizuschauen und mitzudiskutieren.
Wie lässt sich das Haus sonst kennenlernen?
Boah, wir haben offenes Café, jeden Tag von 12 bis 7 Uhr. Da können Leute auch gerne selbst Kaffeeschichten anbieten und einfach Ansprechperson sein oder so, wenn sie Kapazitäten haben. Sonst einfach in die Veranstaltung, einfach ins Haus reinschauen. Ich meine, wir haben eigentlich immer Tür auf. Das war so ein bisschen Running Gag, als wir Tag der offenen Tür hatten, weil eigentlich sind unsere Türen immer offen.
Das war ja der Tag der offensten Tür.
Der Tag der mega offenen Tür. Ja, genau. Also eigentlich einfach immer vorbeikommen.
Was ist für die Zukunft geplant?
Wir haben das Ziel, dieses Haus zu kaufen, also die Besetzung zu legalisieren und hier ein Wohnprojekt zu errichten. Hier könnte Wohnraum für 20 Leute entstehen, während das Café unten als Umsonstcafé, als geldfreier Raum in einer Gesellschaft, in der alles immer nur über Geld funktioniert, erhalten bleiben würde und oben günstigerer Wohnraum entstehen könnte, als es in Tübingen so üblich ist. Das würden wir realisieren gemeinsam mit dem Mietshäusersyndikat. Das ist ein Zusammenschluss von verschiedenen Hausprojekten, wo eben viele Besetzungen legalisiert wurden und man Häuser in BewohnerInnenhand schaffen kann, mit denen wir auch im Kontakt stehen und mit denen zusammen es den Plan gibt, dieses Haus zu erwerben.
Warst du schon mal bei einer solchen Besetzungsveranstaltung?
Nein, noch nicht.
Da treten ziemlich coole Bands auf, wie zum Beispiel die Elende Bande aus Freiburg, die in diesen Kreisen jedem ein Begriff ist und auch schon in Tübingen aufgetreten ist.
Das Lied Tanzflächenbrand von ihrem neuen Album Utopie und Höhenangst ist daher eher weniger auf den Hitlisten zu finden.
Aber Abwechslung muss sein.
Du, dass es nur 9 gesetzliche Feiertage in Deutschland gibt?
Wirklich? Das ist aber ganz schön wenig.
Je nach Bundesland gibt es zusätzlich noch andere Feiertage, so wie Allerheiligen hier in Baden-Württemberg.
Das scheint mir aber trotzdem etwas wenig zu sein.
Ach was, es gibt noch weitere Feiertage, so wie das Zuckerfest.
Ah, das kenne ich.
Siehst du? Und es entstehen auch immer wieder neue Feiertage.
Zum Beispiel?
Der Internationale Frauentag ist neuerdings in Berlin ein Feiertag.
Ach so. Das ist echt super.
aber ich hatte auf etwas gehofft, wo man, du weißt schon, Geschenke bekommt, wie Weihnachten.
So etwas gibt es natürlich auch. Da bekommt man Sachen fast geschenkt.
Was heißt denn fast?
Das erklärt uns Alex Mauch, während er von diesem ganz neuen Feiertag berichtet.
Die Massen stehen vor dem Eingang und warten auf den Startschuss. Das Zeichen, dass die Tore sich öffnen. Manche standen heute noch vor Morgendämmerung auf, um rechtzeitig hier zu sein. Andere warten sogar noch länger und verbrachten ihre Nacht in mitgebrachten Zelten auf dem Bürgersteig. All das, um zu den Ersten zu gehören, welche die Pforte zum Paradies passieren können. Dieses Paradies ist nicht das Reich hinter den Himmelspforten. Nein, hinter dieser Tür befindet sich nicht die Erlösung von den Sünden, sondern nur Erlös. Es ist der Tag nach Thanksgiving, es ist Black Friday. Ein Feiertag wie kein anderer. Der Ursprung des Namens Black Friday ist ungeklärt. Eine populäre Erklärung ist, er stamme von den kaufwütigen Menschen auf den Straßen, welche aus der Entfernung als eine einzige schwarze Masse erscheinen. Ob dieser rabattjagende Mob namensgebend ist, ist zwar unklar, aber so verängstigt, wie man sich als Ladenarbeiter bei dessen Anblick fühlen muss, so passt auch der bedrohliche Klang des schwarzen Freitags. Schwarz ist auch gemeinhin nicht die am positivsten behaftete Farbe und lässt den Tag fast so freundlich wie Freitag den 13. klingen. Womöglich fühlt man sich auch an Karfreitag erinnert, an dem man passend zum schwarzen Freitag eben diese Farbe trägt. Auch genannt stiller Freitag ist dies der Todestag Jesu. Der Black Friday hingegen dreht sich um die Auferstehung der Konsumzombies. Und es wird auch kein Kreuz unter Schmerzen getragen, sondern das Kreuz schmerzt beim Tragen der neuen spottbilligen Waschmaschine. Seit 2013 zelebrieren wir auch in Deutschland den ursprünglich aus den USA stammenden Tag der Sonderangebote. Zugegebenermaßen laufen die Feierlichkeiten in der Bundesrepublik etwas entspannter ab als im Land der unbegrenzten Konsummöglichkeiten. Wo sich dort Menschenhorden mit den extra Kilos Kampfgewicht des Truthahnessens vom Vortag durch die Läden kämpfen, sitzt bei uns Max Mustermann vor seinem Rechner. Das einzige Gedränge im echten Leben findet man hier deswegen höchstens vor den Versandstellen des Landes und es sind eher die Paketboten, welche stressbedingt ihren inneren Formel-1-Fahrer kanalisieren müssen. Die Beliebtheit des Black Friday ist auf einem Hoch. So ist nicht verwunderlich, dass dessen kleiner Bruder, der Cyber Monday, auch bei uns Anklang gefunden hat. Diese Tage sind zwei der umsatzreichsten des Jahres und das Wochenende, das zwischen ihnen liegt, ist nun auch eine Erweiterung der Rabattaktion geworden. Sie können es sich wie ein Wellnesswochenende vorstellen, nur ohne Wellness. Statt Dampfbad gibt es Dampfgarer. Es wird gekauft, was das Zeug hält und das manchmal ohne einen Gedanken. Die Frage, ob man das jeweilige Produkt braucht, kann dann schon mal von unübersehbar großen Rabattschildern in den Hintergrund gedrängt werden. Das kann in einem Ice Crusher mit eingebautem Tablet oder einem Selfie-Toaster enden, welcher ihre Bilder auf ihrem Toastbrot einbrennt. Man weiß zwar nicht, für was das gut ist, aber womöglich findet man irgendwann einen Nutzen. Nächstes Jahr könnten vielleicht auch mal gute Ideen verkauft werden. Bis dahin schauen wir auf unseren Ice Crushern Filme und lächeln unserem Toastgesicht am Frühstückstisch zu.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Eine Frage habe ich da aber noch.
Und die wäre?
Woher haben diese Menschen das ganze Geld, um es für sowas ausgeben zu können?
Wir leben in einer Welt der Reichen. Wusstest du das nicht?
Nein.
Aber die schwedische Popband ABBA hat das schon 1976 gewusst. Denn da wurde das Lied Money, Money, Money veröffentlicht und wurde nicht ohne Grund ihr fünfter Nummer 1 Hit in Folge. Der Song erhielt sogar eine goldene Schallplatte.
That's too bad. In my dreams, I have a
rich man's world. A man like that is hard to find, but I can't get him off my mind. Ain't it sad? And if he happens to be free, I bet he wouldn't fancy me. That's too
neulich was im Fernsehen gesehen über Menschen, die in Deutschland in Armut leben. Die Umstände sind teilweise echt krass. Eine Mutter konnte nicht mal Weihnachtsgeschenke für ihre Kinder kaufen.
Tatsächlich leben in Deutschland knapp 13 Millionen Menschen in Armut. Und das, obwohl unser Land im Ausland als wohlhabend gilt.
Es gibt doch staatliche Hilfe.
Die fällt meistens so klein aus, dass es nur knapp zum Überleben reicht.
Da muss man doch was dagegen tun können.
Gianmarco Amato ist dieser Frage nachgegangen und hat die Reutlinger Bundestagsabgeordnete Jessica Tatti von den Linken auf ein Glas Wasser im Reutlinger Parteibüro getroffen und mit ihr über das Thema Armut gesprochen.
Geboren 1981 in Marbach, studierte Sozialarbeiterin und engagierte Politikerin. Jessica Tatti saß 3 Jahre für die linke Liste im Reutlinger Gemeinderat, bevor sie 2017 den Einzug in den Bundestag schaffte. Sie ist Mitglied des Ausschusses für Arbeit und Soziales und hat auf die Frage, ob man an Armut selbst schuld sei, eine klare Antwort. Nein. Sie sei in ihrem Beruf als Sozialarbeiterin Menschen begegnet, die, wie sie sagt, nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Dabei sei ihr aufgefallen, dass die Menschen nicht immer alleine ihre Situation verursacht haben. Auch die Politik sei schuld.
Die Politik hat Gesetze hervorgebracht, die Menschen in die Armut gebracht haben. Und von daher würde ich sagen, dass wir in unserem heutigen System, in unserem Wirtschaftssystem, aber auch mit unseren sozialstaatlichen Regelungen, die wir haben, in der Arbeitsmarktpolitik, auch Rahmenbedingungen in Deutschland haben, die Menschen arm machen. Also dass Armut auch etwas ist, das erzeugt wird.
Derzeit gibt es etwa 2,2 Millionen Arbeitslose und fast 4 Millionen Hartz-IV-Empfänger in Deutschland, wovon viele sogenannte Aufstocker sind, also Menschen, deren Lohn trotz Arbeit nicht zum Leben reicht. Ginge es nach dem ehemaligen Staatssekretär der CDU, Peter Tauber, so hätten diese Menschen wahrscheinlich alle einfach was Ordentliches lernen müssen. Jessica Tatti hält Bildung für sehr wichtig, um der Armut vorzubeugen.
Bildung schützt natürlich im gewissen Rahmen auf jeden Fall vor Armut. Und da haben wir auch das Problem, dass leider nicht alle die gleichen Chancen haben. Dass letzten Endes die soziale Herkunft auch darüber bestimmt, welchen Bildungsweg wir gehen, ob wir studieren oder nicht studieren, ob wir ein Abitur machen. Und leider ist auch Baden-Württemberg gerade das Bundesland, wo damit das Schlusslicht bildet, weil Bildung natürlich einen ganz maßgeblichen Anteil daran hat, welchen Berufsweg wir später mal gehen, welche Chancen wir am Arbeitsmarkt haben, welche Löhne wir verdienen. Und von daher ist Bildung natürlich ein ganz zentraler Schlüssel, um Armut zu bekämpfen.
Dass Bildung eine Schlüsselrolle bei der Armutsprävention spielen kann, dürfte vielen bereits klar sein. Wenn man den Klischees und dem Gerede von düsteren Zukunftsaussichten glauben mag, wie man sie immer wieder an der Uni hört, dann ist Bildung für viele Geisteswissenschaftler auch ein Schlüssel, nämlich der zum Starten des Taxis. Im Durchschnitt brauchen Absolventen eines geisteswissenschaftlichen Studiengangs länger bei der Jobsuche als Kollegen aus den Natur- oder Sozialwissenschaften. Und wenn sie einen Job haben, dann meistens einen, für den sie überqualifiziert sind oder der mies bezahlt ist. Hier rettet Bildung also nicht vor prekären Jobs. Als Sozialarbeiterin könne Tati sich erklären, warum das so ist und sagt,
dass man bestimmte Berufe in unserer Gesellschaft leider geringer wertschätzt als andere. Hat natürlich auch mit unserem Wirtschaftssystem zu tun, dass zum Beispiel Wissensberufe, die dann auch dem kapitalistischen System dienen, wo auch Produktion und Wertschöpfung stattfindet, besser verdienen kann als mit Geisteswissenschaften, die eher Kosten verursachen. Bei mir ist es genauso. Als Sozialarbeiterin arbeite ich dann auch in einem Bereich, der Geld kostet, der keine Produktion in Gang setzt und wo viel Geld damit verdient wird. Ich finde gerade soziale Berufe, auch die geisteswissenschaftlichen Berufe, die nachher auch wirklich für einen gesellschaftlichen Nutzen da sind, in den sozialen Bereichen, in den Pflegeberufen Aufwertung erfahren müssen, und dazu gehört auch eine gesicherte Zukunft, ein gesicherter Lohn.
Nicht ohne Grund sind Geisteswissenschaften also als brotlos verschrien. Apropos brotlos. Der Sozialdemokrat Franz Müntefering zitierte 2006 einen Vers aus der Bibel und hat gesagt, dass wer nicht arbeitet, auch nicht essen soll. Wie ernst das gemeint war, auch vor dem Hintergrund seiner Mitgliedschaft bei der SPD, sei mal außen vor gelassen. Zum Inhalt der Aussage. Wäre das eine gute Idee, dass nur der ist, der auch in Lohn steht? Tati sagt nein, definitiv nicht. Deutschland ist ein Sozialstaat.
Ich finde, dass ein so reiches Land wie Deutschland natürlich auch jedem eine Existenz garantieren muss. Und da ist natürlich auch immer die Frage, wie dieses Existenzminimum ausgestaltet wird. Heute ist es so, dass wir mit Hartz IV, mit dem Arbeitslosengeld II, die unterste Auffangbrücke unseres Sozialstaats haben. Und selbst da muss man ja sagen, dass Hartz IV letzten Endes viel zu gering, viel zu niedrig ist, um Menschen dann auch in ihrer Existenz gut absichern zu können.
Wer arbeitet, muss sich doch eigentlich keine Gedanken um Armut machen, oder? Tati verweist auf die vielen Menschen, die trotz lebenslanger Arbeit in Altersarmut leben. Die Menschen, die trotz Vollzeitstelle zu wenig Geld zum Leben haben, weil zum einen der Mindestlohn ein Niedriglohn sei und sich in Deutschland ein riesiger Niedriglohnsektor gebildet hat, und zum anderen, weil die Mieten viel zu hoch sind, sodass sich die Menschen diese nicht mehr leisten können. Da wird mir als junger Mensch, der Germanistik studiert, tatsächlich ein wenig unwohl, wenn ich an meine Zukunft denke oder generell daran denke, dass im Prinzip niemand wirklich vor Armut geschützt ist. Was kann man als junger Mensch außer sich bilden denn machen, um sich vor Armut zu schützen? Jessica Tati rät, sich zu engagieren, in die Politik zu gehen und dort was zu verändern. Denn Armutsprävention sei nicht immer ein individuelles Thema. Sie appelliert an eine Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro, an Tarifbindungen für Unternehmen, an niedrigere Mieten und das Eingreifen der öffentlichen Hand in den Wohnungsbau sowie an die Verbesserung der Chancengleichheit und die verstärkte schulische Förderung sozial schwacher Kinder. Denn an Armut ist man eben nicht immer selber schuld.
Schon unglaublich, wie ungerecht die Welt sein kann.
Vor allem, was Geld angeht.
Zu diesem Thema hat sich die Musikgruppe Seed mit dem Lied Geld auf ihrem 5. Album Bam Bam beschäftigt.
Seed wurde 1998 gegründet und ist eigentlich für gute Laune-Musik bekannt.
Das Lied macht auch gute Laune, doch hinter der lockeren Fassade versteckt sich die grausame Realität, in der Geld gierig und abhängig macht.
Peter Fox, der Sänger der Gruppe, betonte 2019, als das Lied erschien, stolz, dass Seed jetzt auch endlich einen Song zum alles beherrschenden Thema des Lebens veröffentlicht hat.
Ein Grund mehr, sich das Lied mal anzuhören.
Yeah, dickes Haus, Mann, ich bin reich. Dicker Bauch, Money for life. Gib es aus, Schopalerei. Ja, ich geb es zu, Money macht frei. Dicker, komm mit mir, Money dabei. Komm, ich zahle mir, Money für zwei. Zwischen dir und mir ein anderer Vibe. 99 Probleme, aber Money ist keins.
Kaufe Liebe, hey, Money für Teich. Kaufe Frieden, gib Money dem Feind. Turm in der Wüste, Money Dubai. Bon Appetit, Franck Ribery, goldenes Kalt.
Wer schrubbt das Bad? Money ist Zeit. Luxus-Apartments in der Schweiz. Yeah. Money, Money macht Harlem weiß. Kids kaufen für Money nur Scheiß.
Money, 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 Money.
Ja, ich mache Money im Schlaf. Money am Mike, 50 Cent Money für Ike. Dritter Advent, sie tun mir leid. Brot für die Welt, Money für Reis.
Lotto King, Mann ist reich. Alles versenkt, Money bye-bye. Die Frau zieht zu Willi, Mann allein. Föhn in die Wanne, außen vorbei.
ThyssenKrupp, Money ist halt. Robin Hood, Money im Wald. Wenn einer das Money gerechter verteilt, kriegt er auf die Fresse, das Money ist meins.
Money. ich mache Money im Schlaf.
Du, dass im Wintersemester 2019-20 nach vorläufigen Angaben rund 2,9 Millionen Studierende an deutschen Hochschulen immatrikuliert sind?
Wow, das ist eine ganze Menge.
Ja, es entscheiden sich heutzutage immer mehr junge Menschen dazu, zu studieren.
Das finde ich sehr gut. Studieren macht ja auch Spaß. Spät aufstehen, dann zu einer Vorlesung, danach mit Freunden einen Kaffee trinken und abends zum Feiern ins Clubhaus.
Naja, so einfach ist das, glaub nicht. Studieren ist auch viel Arbeit.
Apropos Arbeit. Was arbeiten die denn alle später? So viele Jobs kann es ja gar nicht geben.
Tja, damit hast du das Problem erkannt. Viele Studenten wissen nämlich nicht, was sie nach ihrem Studium mal machen wollen.
Zur Not kann man ja immer noch Taxifahrer werden.
Mit diesem Thema habe ich mich auseinandergesetzt. Im Gespräch mit einem ehemaligen Studenten der Universität Tübingen diskutieren wir Fragen rund um die Studienwahl und die Probleme, die diese mit sich bringen kann.
Ich habe mit der Ethnologie in Tübingen angefangen, habe das 2 Semester lang studiert und habe das dann aber sein gelassen, weil mir einerseits die Inhalte nicht so gefallen haben, beziehungsweise die Inhalte an sich fand ich jetzt nicht direkt das Problem. Ich fand eher das Problem, wie wir uns damit auseinandergesetzt haben, immer nur Theorien von anderen lesen und selber darüber theoretisch spekulieren und was auch immer. Andererseits waren mir die Zukunftsaussichten damit nicht sicher genug. Ich habe mich dann auf eine Ausbildung beworben, im naturwissenschaftlichen Bereich, wusste aber noch nicht, ob ich dort angenommen werde und habe dann sicherheitshalber als Plan B noch ein naturwissenschaftliches Studium begonnen. Ich habe dann zum Glück meine Ausbildungsstelle bekommen und konnte nach 4 Wochen so gesehen mich dann wieder exmatrikulieren.
Zum Thema Sicherheit. Du hast gerade gesagt, dass im geisteswissenschaftlichen Studium die Sicherheit nicht genug gegeben war. Ist das für dich anders in einem naturwissenschaftlichen Studium oder in einer naturwissenschaftlichen Ausbildung?
Nicht direkt. Also in der Ausbildung grundsätzlich ja. Also in vielen Bereichen, da ist es deutlich sicherer. Man Arbeit findet grundsätzlich im Vergleich zu einem Studium. Bei einem naturwissenschaftlichen Studium ist es bei weitem nicht im Voraus gegeben, dass man eine Stelle findet. Das ist definitiv ein Problem. Bei einer Geisteswissenschaft ist es halt tatsächlich sehr problematisch, da viele Berufe so nicht existieren. Wenn ich Philosophie studiere, dann habe ich das Problem, dass es nicht mehr den Beruf des Philosophen so in Deutschland gibt.
Was sind denn für dich so Probleme, die auf der Suche nach einem Job mit einem geisteswissenschaftlichen Studium auftreten könnten?
Ja, wie schon erwähnt, einerseits, dass es die Berufe so an sich in der Form gar nicht gibt, dass man da sehr flexibel sein muss, um in gewisse Stellen reinzukommen. Andererseits, dass man auch die Connections braucht bis zum gewissen Grad. Also sprich, man muss sich über Hiwi arbeiten und über Praktika und ähnliches da Connections schaffen und dann hoffen, dass man die wirklich richtig ausspielen kann.
Denkst du, dass die heutige Studienwahl von den Studenten, auch von den heutigen Tendenzen unserer Leistungsgesellschaft und auch dem immerwährenden Kapitalismus beeinflusst wird?
Ja, definitiv. Also ich kann mir schon gut vorstellen, dass die Gewinnmaximierung, sage ich mal, das höchste Gebot für viele ist. Das hängt ja definitiv auch damit zusammen, wie unsere Gesellschaft konstituiert ist.
Denkst du, dass viele Studenten, die etwas Geisteswissenschaftliches studieren, von Zukunftsängsten geplagt sind?
Ja, definitiv. Also durch meine Zeit an der Uni habe ich ja viele kennengelernt und ich weiß, dass ich nicht der Einzige mit solchen Gedanken war. Es kann schon ziemlich belasten, wenn man einfach nicht weiß, wo man später rauskommt. Wenn ich eine Ausbildung mache, dann weiß ich, dass ich später halbwegs was Ähnliches mal arbeiten werde, wie das, was ich halt in der Ausbildung gemacht habe. Und das ist halt völlig anders bei einem geisteswissenschaftlichen Studiengang.
Kann man das aber auch als Chance sehen?
Ja, definitiv. Wenn man da mental so gestrickt ist, dass man ein bisschen abenteuerlustig ist, dann kann das durchaus sehr aufregend und vielleicht sogar erfüllend sein.
Am Ende noch eine kleine Floskel. Geisteswissenschaftler als Taxifahrer. Was hältst du von diesem Satz? Denkst du, da ist etwas Wahres dran?
Also ich würde es ein bisschen mehr verallgemeinern. Studenten generell können, wenn sie nicht ziemlich aufpassen, Taxifahrer werden. Klar, Geisteswissenschaftler sind davon, wie schon gesagt, nochmal etwas mehr betroffen. Ja, wenn ich jetzt meinen Master in Mikrobiologie zum Beispiel mache, habe ich trotzdem das Problem, dass Mikrobiologen jetzt nicht gerade wirklich auf dem Arbeitsmarkt gesucht werden. Aber es ist ein noch größeres Problem, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Master in Philosophie machen würde, weil ich dann tatsächlich nicht irgendwo als Philosoph oder ähnliches arbeiten kann, sondern in irgendwelchen Meinungsforschungsinstituten oder was auch immer unterkommen muss.
Wenn früh am Morgen die Werkssirene dröhnt.
Old But Gold. Alle 90er Kinder kennen dieses Lied. Bruttosozialprodukt von Geier Sturzflug aus dem Album Heiße Zeiten wurde 1983 veröffentlicht und ist Teil der Neuen Deutschen Welle.
Dieser musikalische Hauptgewinn hielt sich 22 Wochen auf Platz 1 in Deutschland.
Wenn früh am Morgen die Werkssirene dröhnt und die Stechuhr beim Stechen lustvoll stöhnt in der Montagehalle, die Neonsonne strahlt und der Gabelstaplerführer mit der Stapelgabel prahlt, ja dann wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt, ja ja ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Die Krankenschwester kriegt einen Riesenschreck. Bruttosozialprodukt, ja, 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 jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wenn sich Opa am Sonntag auf sein Fahrrad schwingt und heimlich in die Fabrik eindringt, dann hat Oma Angst, dass er zusammenbricht, denn Opa macht heute wieder Sonderschicht. Ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt. Ja, 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 jetzt wird wieder in die Hände gespuckt.
Was haben wir nun aus all dem gelernt?
Dass Geld nicht das Wichtigste ist, sondern Gesundheit, Glück und Liebe. Und wir versuchen sollten, reflektierter zu leben.
Genau. Mit diesem Gedanken setzt sich auch unser Abschlusslied auseinander. Krieg, Gewalt und Schmerz. Die Welt steht Kopf. Während an einem Ende der Welt die Menschen Angst um ihr Leben haben, schauen die anderen nur zu. Abgestumpft nehmen die Menschen aus dem reichen Norden die Schlagzeilen wahr. Oh nein, schon wieder ein Bombenanschlag. Nur um sich im nächsten Moment über die Kehrwoche oder das neueste iPhone zu unterhalten.
Haben wir den Blick für das Bedeutende im Leben verloren? Ist das von uns vergötterte Geld wirklich das Wichtigste im Leben? An Tagen wie diesen, aus dem Album Am Wasser gebaut, von der Band Fettes Brot, wurde 2005 veröffentlicht.
Hiermit endet unsere Sendung zum Thema Kapitalismus als Religion von uns Studierenden der Universität Tübingen.
Tontechnik.
Klaus Klein und Sergei Maltsev.
Redaktion Bertram Schwarz und Ulrich Hegele. Am Mikrofon Emma Wolf und Marisa Lee.
Wenn ihr mehr über Radio Mikro Europa erfahren möchtet, dann schaut doch mal auf unserer Homepage vorbei. Bis bald!
Moin Moin, was geht? Alles klar bei dir? Wie spät? Gleich 9, okay. Will mal eben los, Frühstück holen gehen. Schalt den Walkman an, zieh die Haustür an. Lauf die Straße entlang, bis zum Kaufmannsladen. Denn da gibt's die allerbesten Brötchen weit und breit. Kann am Tresen kurz mal lesen, was die Zeitung schreibt. Irgendwas von einem Großangriff und zählige Bomben auf kleine Stadt. Viele Menschen ums Leben bekommen, die Erbung gleich gemacht in nur einer Nacht. Ich zahle und verlasse den Bäcker, hör noch den Nachrichtensprecher. Lage mir mal dramatisch verschlechtern, heute fantastisches Wetter. Plötzlich gibt's einen Knall, tausend Scherben überall. Die Nachbarskatze hat's erwischt bei einem Verkehrsunfall. Der Anblick kann einem echt die Laune verderben. Was fällt diesem Mistvieh ein, hier genau vor meinen Augen zu sterben?
Absolute Wahnsinnsshow, im Fernsehen und im Radio. Die Sonne lacht so schadenfroh an Tagen wie diesen. Niemand, der mir sagt, wieso beim Frühstück oder Abendbrot.
Vom Hungertod nach Schätzung in der UNICEF. Wer nicht grad gesundes Obst, Sexen in der Mulinex. Sehe ein Kind, in dessen traurigen Augen eine Fliege sitzt. Weiß, dass das echt grausam ist, doch scheiße, Mann, ich fühle nix. Was ist denn bloß los mit mir? Verdammt, wie ist das möglich? Vielleicht hab ich schon zu oft gesehen, man sieht's ja beinahe täglich. Doch warum kann mich mittlerweile nicht mal das mehr erschrecken? Will nirgendwo Menschen an dreckigem Wasser verrecken. Dumpfe Gefühl, diese Leere im Kopf. Sowas kann uns nicht passieren. Und was wäre, wenn doch? Und mich zerreißen die Fragen. Ich kann den Scheiß nicht ertragen. Die haben denn nichts mehr zu fressen. Und ich hab Steine im Magen.
Absolute Wahnsinnsshow, im Fernsehen und im Radio. Die Sonne lacht so schadenfroh an Tagen wie diesen. Niemand, der mir sagt, wieso beim Frühstück oder Abendbrot.
Was hat er gerade gesagt? An so einem normalen Samstag passiert auf bestialische Art ein ganz brutaler Anschlag, bei dem 6 Leute starben. Die Verletzten schreien Namen. Diese entsetzlichen Taten lassen mich jetzt nicht mehr schlafen. Und ich seh's noch genau, das Bild im TV. Ein junger Mann steht dort im Staub, fleht um Kind und Frau. Jetzt frage ich mich, wie ist es wohl, wenn man sein Kind verliert, noch bevor es seinen ersten Geburtstag hat. Doch das übersteigt meine Frust und Kraft. Vielleicht waren die Attentäter voller Hass für den Gegner. Vielleicht gab es Liebe für Familie und sie waren so sogar selber Väter. Manchmal, wenn ich Nachrichten sehe, passiert mit mir etwas Seltsames. Denn auch wir sind Eltern jetzt, haben ein Kind in diese Welt gesetzt. Dann kommt es vor, dass ich Angst davor krieg, dass uns etwas geschieht. Dass man den verliert, den man liebt, dass es das wirklich gibt. Mitten in der Nacht werde ich wach und bin schweißgebadet. Schleich ins Bett meiner Tochter und hör, wie sie ganz leise atmet.
Absolute Wahnsinnsshow, im Fernsehen und im Radio. Die Sonne lacht so schadenfroh an Tagen wie diese. Niemand, der mir sagt, wieso beim Frühstück oder Abendbrot. Die Frage warum so gnadenlos an Tagen wie diesen. Was für eine Wahnsinnsshow.